es war eine hochdramatische Situation. Es war Dezember 2011. An einem Wochenende am Sonntag hat der 15 Monate alte Leonardo plötzlich hohes Fieber bekommen. Die Eltern haben versucht, das Fieber zu senken, haben ihm Wadenwickel gemacht, haben ihm nasse Socken angezogen. Und es wurde einfach nicht besser. Sie haben dann irgendwie von einer anderen Mitbewohnerin in dem Lager ein Fieberzäpfchen gekriegt, aber auch das hat nicht gewirkt. Daraufhin sind sie dann zu der Pforte vorgegangen, wo eben am Wochenende die einzigen Mitarbeiter dort da sind. Das sind Sicherheitsdienstleute. Die haben einen Bereitschaftsarzt gerufen. Der kam dann auch 2 Stunden später, hat das Kind oberflächlich untersucht und ist dann einfach wieder weggefahren und hat ihnen ein Rezept für Fieberzäpfchen für nächsten Tag aufgeschrieben. Mehr hat er nicht gemacht. Und er hat zwar irgendwie abgestritten gestern, dass das irgendwie sehr oberflächlich war, die Untersuchung. Aber es war völlig offensichtlich, dass er da tatsächlich geschlammt hat. Dann war es halt irgendwie nachts. Das Licht musste ausgemacht werden in dem Zimmer, in dem mehrere Frauen mit ganz vielen Kindern übernachtet haben. Am nächsten Morgen, als es hell geworden ist, hat dann die Mutter von Leonardo festgestellt, dass er am ganzen Körper schwarze Flecken bekommen hat. Sie war natürlich in heller Panik, der Vater genauso. Und die Eltern haben wirklich 1,5 Stunden drum gekämpft, zunächst mal in diese Erstaufnahmeeinrichtung überhaupt einen Krankenschein für ihren Sohn zu bekommen, damit sie überhaupt zum Arzt gehen können. Und haben dann weiter drum gekämpft, dass ein Krankenwagen kommt, dass ein Taxi kommt, dass sie irgendjemand zum Arzt bringt. Stattdessen haben sie nur, ich sag mal so, die 10. Kopie von der Kopie vom Stadtplan gekriegt. Der war absolut unlesbar und sie wussten einfach nicht, wo der Kinderarzt ist. Sie waren auch erst ein paar wenige Tage in Zirndorf. Sie sind dann irgendwann einfach entsetzt mit dem halbtoten Säugling auf dem Arm aus dem Lager raus und losgelaufen, bei -3 Grad Außentemperatur in Sommerklamotten das Kind in eine Decke gewickelt. Sie haben zum Glück einen Autofahrer gefunden, der die Eltern und das Kind gesehen hat und selber völlig schockiert war. Der hat sich sofort eingepackt und zum Kinderarzt gefahren. Die behandelnde Ärztin dort, die das Kind zum ersten Mal dann zu Gesicht gekriegt hat, wollte Blut untersuchen. Man hat ihm also den Finger gepiekst, um dort Blut abzunehmen, um überhaupt mal rauszufinden, was los ist. Nur da kam schon gar kein Blut mehr. Und an der Armvene auch nicht mehr. Und dann hat sie das Kind sofort in die Kinderklinik überstellt nach Fürth. Und ab da ging halt einfach eine monatelange Krankenhaus-Odyssee für Leonardo los. Passiert war, dass er sich wohl in Zirndorf eine Meningokokkeninfektion zugezogen hat. Eine bakterielle Infektion ist es, die zu einer Blutvergiftung geführt hat. Und dann ist das Blut in den Adern geronnen. Daher kamen dann auch die schwarzen Flecken und in der Folge ist einfach großflächig vor allem an den Beinen und an den Armen, aber auch im Gesicht Haut abgestorben und auch darunterliegendes Gewebe. Und Leonardo wird für sein Leben von dieser Situation gezeichnet bleiben. Der ganze Körper ist nach 25 Hauttransplantationen vernarbt. Er hat überall so ganz wulstige Narben, die schnell verhärten, was einfach seine Bewegungsmöglichkeit einschränkt. Das rechte Fußgelenk wird für immer steif bleiben. Es wurden Teile von den Fingern und Zehen amputiert. Also es ist wirklich dramatisch, was da damals vorgefallen ist.
Der Gerichtsprozess gegen die Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft in Zirndorf fand ja gestern im Amtsgericht Fürth statt. Wer sitzt denn genau auf der Anklagebank und wie lauten die Vorwürfe gegen die Mitarbeiter?
Also wir sitzen jetzt vor Gericht. Der Arzt, der am Sonntagabend da war und das Kind nur sehr oberflächlich untersucht hat. Es sitzen im Weiteren 2 Sicherheitsdienstmitarbeiter vor Gericht, die dann montags eben die Hilfe verweigert haben und eine Verwaltungsangestellte, die ebenfalls nicht unternommen hat. Und die sind jetzt angeklagt wegen vorsätzlicher und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen sowie wegen unterlassener Hilfeleistung.
Medienberichten zufolge sitzt der Leiter der Flüchtlingsunterkunft nicht auf der Anklagebank. Er wurde lediglich als Zeuge vernommen. Wie kommt es, dass er sich als Leiter einer Flüchtlingsunterkunft nicht verantworten muss?
Ja, das ist mir auch ein kleines Rätsel. Also, wenn das monieren natürlich auch zu Recht die Verteidigeranwälte der Angeklagten, aber das monieren wir genauso. Weil was sich gestern auch so im Laufe des Nachmittags einfach herausgestellt hat, ist, dass es in Zirndorf tatsächlich keinerlei eindeutige Weisungslage gibt, wie in solchen Notfällen vorzugehen ist. Da gibt es ein großes Wirrwarr. Jeder der vernommenen Zeugen hat irgendwie seine Version, wie man das machen muss in so einem Notfall, dargestellt, als sei das die gängige Regelung, immer auf Nachfrage, auch vom Richter, Staatsanwältin und so weiter, wurde dann immer klar, nee, das ist eigentlich nur quasi die persönliche Art und Weise, wie derjenige das sieht. Es gibt da keine Weisungslage, es gibt da einfach nur wirklich das organisierte Chaos, die organisierte Desorganisation und die fällt in die Verantwortung des Leiters und wir bauen auch darauf, dass wir in 2 Wochen beim zweiten Verhandlungstag da auch nochmal den Leiter von Zirndorf, den Werner Staritz, ins Gebet nehmen können. Und ich hoffe, dass er da auch einfach Druck kriegt. Möglicherweise wird auch er nochmal vom Zeugen zum Beschuldigten wechseln.
Das wäre auf jeden Fall viel verständlicher. Die Eltern des jungen Leonardo waren ja gestern ebenfalls bei dem Prozess dabei. Wie haben Sie denn diesen Prozess verfolgt und wie geht es denn der Familie nach diesem Erlebnis?
Es war gestern für die ganze Familie wirklich ein fürchterlicher Tag. Die haben wirklich ein Jahr lang um ihren Sohn gekämpft, waren in mehreren Kliniken, 25 Hauttransplantationen, immer unter Vollnarkose, alle 2-3 Tage. Danach auf Reha, wieder zurück in die Klinik, wieder in der Reha. Also es war wirklich eine harte Situation. Die Eltern sind natürlich froh, dass ihr Kind überlebt hat, aber sind natürlich auch einfach schwer traumatisiert von dieser ganzen Situation. Und sie haben sich jetzt in den letzten 2,5 Jahren ein wenig stabilisiert. Sie haben jetzt auch eine Wohnung gefunden. Der Sohn und die Mutter haben einen Aufenthalt bekommen. Das ist auch einfach aufenthaltsrechtlich alles klar und sie können bleiben. Aber dieser Tag gestern hat natürlich alle Wunden wieder aufgerissen, alle Traumen wieder einfach ans Tageslicht geholt. Und das war wirklich krass. Gestern, der Vater hat unter Tränen berichtet, wie er mit seinem Sohn auf dem Arm durch die Einrichtung geistert und durch Zirndorf läuft und selber den Eindruck hat, sein Sohn wird jetzt sterben und keiner hilft ihm. Die Mutter war auch völlig krass, wirklich, sie hat sich sehr Mühe gegeben, wirklich klar zu bleiben, beim Thema zu bleiben, aber es war eine wahnsinnige Anstrengung für alle beide. Sie haben es gestern ganz gut gemeistert, sind jetzt ganz froh, dass es vorbei ist, aber es war für sie jetzt einfach auch trotzdem ein wichtiger Tag, einfach auch um zu merken, dass auch ein deutsches Gericht das tatsächlich ernst nimmt und sich wirklich ihre Aussagen annimmt und diese Situation annimmt und dass da möglicherweise eben auch Menschen verurteilt werden für das, was sie getan haben. Das ist durchaus auch, wie soll ich sagen, für Menschen, die als Serben dort diskriminiert werden und irgendwie keinen Rechtsstaat kennen, der sie auch wirklich ernst nimmt, ist es durchaus eine ganz gute Erfahrung gewesen.
Dass Menschen in Flüchtlingsunterkünften die ärztliche Hilfe verweigert wird, ist ja leider kein Einzelfall. Immer wieder ist zu lesen, dass die medizinische Versorgung der Flüchtlinge erhebliche Mängel aufweisen. Ist denn dies allein auf das Fehlverhalten der Mitarbeiter zurückzuführen? Was muss getan werden, damit sich solche Fälle nicht wieder ereignen?
Das ist natürlich völlig richtig. Wir haben es ja wirklich auch mit dem individuellen Fehlverhalten zu tun. Man sieht es ganz gut an einem Beispiel. Der Vater kniete mit seinem kleinen Kind auf dem Arm einen Sicherheitsdienstmenschen. Er ging wirklich in die Knie und hat ihn angebettelt, den Krankenwagen zu rufen und der stand da und hat ihn ausgelacht. Also eine solch schockierende Situation kann man und mag man sich eigentlich auch gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite ist natürlich völlig klar, wir haben ja auch wirklich ein strukturelles Problem, das strukturell geändert werden muss. Wir haben immer dieses Problem, dass alle Flüchtlinge haben, dass sie nicht einfach zum Arzt gehen können, weil sie keine Krankenversicherung haben und auch keine haben dürfen, also wenn sie selber bezahlen, was sich niemand leisten kann, sondern Flüchtlinge müssen zunächst mal zu einem Sozialamtsmitarbeiter gehen und dort sich einen Krankenschein holen, was die Kostenübernahmeerklärung ist. Das heißt, sie müssen vorher bei einer Verwaltungsangestellten, bei irgendwie Verwaltungspersonal ihre Erkrankung schildern, obwohl die keinerlei medizinischen Kompetenzen haben. Und die entscheiden dann, ob diese Behandlung überhaupt notwendig ist und ob die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eben akut ist oder schmerzhafte Zustände sind. Und erst, wenn also quasi die Verwaltungsangestellten ihr Okay geben und diesen Krankenschein ausstellen können, dann können Flüchtlinge zum Arzt gehen. Und diese Praxis, die durch dieses Asylbewerberleistungsgesetz installiert wurde, die ist einfach nicht weiter tragbar. Das führt regelmäßig zu schwierigen Situationen, dass Menschen medizinische Behandlung verweigert wird. Sie hat auch vereinzelt ganz selten Todesfällen geführt und das darf so nicht mehr sein. Und dieses Asylbewerberleistungsgesetz, das vor 1,5 Jahren vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden ist, muss einfach abgeschafft werden. Es führt kein Weg dran vorbei. Flüchtlinge sollen einfach ganz normal in das Sozialleistungssystem integriert werden. Sie sollen die Grundsicherung bekommen, wenn sie nicht arbeiten dürfen und wenn sie einen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, auch Hartz IV. Das kostet den Staat kaum mehr, aber dadurch ist zumindest klar, sie haben eine Krankenversicherung und sowas wie da in Zirndorf kann einfach nicht mehr passieren.
Zeigt sich, dass doch sehr, sehr viel getan werden muss. Sie haben es gerade schon vorhin erwähnt, der Prozess ist gestern noch nicht zu Ende gegangen. Was steht dann auf der Agenda? Was kann man denn da erwarten?
Also der zweite Verhandlungstag ist am 15. April. Da werden am Vormittag nochmal alle Ärzte als Zeugen vernommen, die mit dem Kind befasst waren, also besonders auch die Kinderärztin, die als erste Ärztin in Deutschland dieses Kind zu Gesicht gekriegt hat mit seinen schweren Verletzungen und dann vor allem auch die Ärzte aus dem Kinderklinikum Fürth, die wirklich Leonardos Leben gerettet haben. Und es wird eben noch der Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung, der Werner Staritz, kommen und dort als Zeuge aussagen. Und dann wird die Urteilsverkündung stattfinden. Also in 2 Wochen, Dienstag, 15. April, werden wir dann wissen, wie jetzt zumindest mal die individuelle Schuld der Angeklagten gesehen wird und zu welchen Strafen sie verurteilt werden.